Guten Morgen. Kennt ihr das mit der Brille und der Maske? Furchtbar. Die Predigt heute heißt David, ein Mann nach Gottes Herzen. Und das Thema, wir haben ja das Oberthema Macht, ist, welche Eigenschaften qualifizieren in Gottes Augen für Positionen mit Macht? Es ist ja eine wichtige Frage, was Menschen auszeichnet, denen Gott Macht anvertraut. Wir kennen so viele negative Beispiele, dass es Zeit ist für ein positives Vorbild. In der Bibel, in Samuel 14, Vers 13 steht, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und er hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Das klingt vielversprechend. Es ist die Rede von einem besonderen Mann. Seine Geschichte ist wirklich ungewöhnlich. Als jüngster Sohn wird er von seinem Vater vergessen, als ein großer Prophet nach den Söhnen fragt, um einen von ihnen zum König zu salben. Er besiegt später in einem wirklich abenteuerlichen Zweikampf den wichtigsten Mann des schlimmsten Gegners Israels. Er muss lange auf seine Krone warten und schwebt häufig in Lebensgefahr. Er leidet unter der Verfolgung des alten Königs, der verschiedentlich versucht, ihn umzubringen, weil er auf seine Gunst bei Gott neidisch ist. Als er dann König ist, blüht das Land unter seiner Herrschaft auf. Und er ist nicht nur ein großer König, er ist auch ein großer Musiker und Dichter. In der Bibel sind viele von seinen Gedichten überliefert und wir kennen seine enge Beziehung zu Gott aus dem, was er dort schreibt. Ihr wisst es alle schon, es geht um David und die Geschichte, mit der wir uns heute befassen, findet ungefähr auf dem Höhepunkt seiner Macht statt. Sie ist wenig schmeichelhaft für ihn und ich finde es bezeichnend für die Bibel, dass diese Geschichte dort aufgenommen wurde. Eigentlich ist die Geschichte boulevardpressentauglich. Ich hatte schon so überlegt, wie die Bild-Zeitung das wohl beschreiben würde. Es ist wahrscheinlich Davids größter Fehler. Und trotzdem wird in dieser Geschichte deutlich, was ihn in Gottes Augen auszeichnet. Wir fangen an mit einem Text in 2. Samuel 11, die Verse 1 bis 3. Ha, der Beamer funktioniert. Im folgenden Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels von neuem in den Kampf. Sie setzten den Ammonitern schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof eines Nachbarhauses eine Frau, die badete. Sie war sehr schön. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Tochter Amiels und die Frau des Hethiters Uria. Mit dieser kleinen Begebenheit beginnt ein dramatischer Teufelskreis. Und damit wir nicht noch heute Nachmittag hier sitzen, erzähle ich die weitere Geschichte in eigenen Worten. David schickt einen Boten zu der Frau und lässt sie holen. Er schläft mit ihr und sie wird schwanger. Sein Reflex ist es, die Tat zu vertuschen. Er lässt ihren Mann, der an vorderster Front kämpft, nach Hause kommen und versucht zu initiieren, dass er Zeit mit seiner Frau verbringt. Das klappt nicht. Da greift er zum nächsten Mittel und lässt seinem Kriegsherrn ausrichten, er soll doch Uria an einer besonders gefährlichen Stelle im Kampf positionieren, sodass dieser auf jeden Fall sterben wird. Das klappt. Und nach einiger Zeit nimmt David Bathseba in seinen Harem auf. An diesem Punkt schritt Gott ein und schickte den Propheten Nathan zu David, der ihm folgende Geschichte erzählte. Es lebten zwei Männer in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte eine große Schafherde, der Arme hatte ein kleines Schäfchen, das er behandelte wie ein Kind. Das Schäfchen durfte Mitessen, bei den Mahlzeiten, es schlief im Haus, wenn nicht sogar im Bett, und der Mann hatte es lieb. Als der reiche Mann eines Tages Besuch bekam, wollte er keines seiner Schafe opfern für ein Essen und nahm das kleine Schaf des armen Mannes. David ist entrüstet über das Verhalten des reichen Mannes und springt auf und sagt, wer ist dieser Mann? Er soll sterben für sein schändliches Verhalten. Da sagt Nathan, du bist dieser Mann. In diesem Moment begreift David, was er getan hat. Und Nathan sagt auch voraus, was die Strafe sein wird. Das Kind, mit dem Bathseba schwanger ist, wird sterben. Davids Reich wird immer von Krieg bedroht sein. Und ein anderer wird mit seinen Frauen Ehebruch treiben. Als das Kind krank wird, versucht David mit Fasten Gott umzustimmen und das Leben des unschuldigen Kindes zu retten. Doch das Kind stirbt. Er geht danach in den Tempel und betet. Er entwickelt eine erneuerte Gottesbeziehung, auch wenn alle Strafen eintreffen, die Nathan vorhergesagt hat. Soweit die Geschichte. David ist also ein Mann nach Gottes Herzen. Da müssen wir wohl noch mal hinschauen, um das zu entdecken. Ich bin beim Lesen dieser Geschichte zuerst einmal entsetzt. Wie kann es eigentlich sein, dass jemand, der immer so gottesfürchtig ist, der all diese Psalmen geschrieben hat, zu so einer Tat fähig ist? Es ist ja bezeichnend. Die großen Kämpfe Davids scheinen gerade vorbei. Er geht nicht mit in den Krieg und ist zu Hause. Vielleicht macht er Steuererklärungen oder was ein König so an Bürokram zu erledigen hat. Er hält Mittagsschläfchen und in so einem Moment nach dem Mittagsschläfchen steht er auf und beginnt den zweiten Teil des Tages mit einem Spaziergang auf dem Dach seines Palastes. Zufällig sieht er eine Frau, die badet. Und dann trifft er die Entscheidung, deren Tragweite er nicht absieht. Er schaut nicht weg. Und damit beginnt alles. Er schläft mit ihr, sie wird schwanger und am Ende tötet er ihren Mann. Es ist wie im Film. Wir kennen diesen Moment, wenn die Musik Spannung steigert und man weiß, jetzt passiert etwas, das den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen wird. Wir kennen das auch in unserem Leben. Wir treffen eine kleine Entscheidung, ja fast nur eine Nachlässigkeit, und damit reiten wir uns so richtig rein. Es ist wichtig, wachsam zu sein. Es ist wichtig, die Versuchung zu vermeiden. Denn egal, wie viel wir schon mit Gott erlebt haben, wir sind nie gefeit vor der nächsten bösen Tat. Ich finde auch schockierend, dass David seine Sünde gar nicht wahrzunehmen scheint. Er ist völlig blind für das, was er getan hat, bis zu dem Moment, in dem Nathan ihn darauf anspricht. Es ist also eine Gnade, wenn wir unsere Fehler und unsere Sünden erkennen. Und an diesem Punkt schreibt David einen Psalm, und wir können einen Blick in sein Herz werfen. Er beschreibt so präzise und reflektiert, was in ihm vorgeht, dass ich sagen würde, diese Prozesse sind beispielhaft für jede Umkehr. Wir lesen den Psalm 51 in der neuen Genfer Übersetzung. Gott, vergib mir meine Schuld. Das bei der Titel, Entschuldigung. Für den Dirigenten ein Psalm Davids. Entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich damit umso deutlicher. Du bist im Recht und mit deinem Urteil, dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit dem Ysopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir, Herr, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schicke mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich gesündigt haben, sollen umkehren zu dir. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld. Gott, du mein Retter. Denn werde ich dich loben mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. In deiner Güte erweise auch der Stadt Zion Gutes. Ja, festige die Mauern Jerusalems. Dann wirst du erneut gefallen haben an den vorgeschriebenen Opfern, an Brandopfern, die vollständig in Rauch aufgehen. Dann werden auf deinem Altar wieder Stiere für dich dargebracht. Zwei Verse habe ich fett markiert. Hier zeigt sich, was Gott an David so liebt. Die Aufrichtigkeit und die tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, Herr, nicht zurückweisen. Was dieses Herz auszeichnet, beschreibt David sehr anschaulich. Im Umkehrschluss kann man aus dem Psalm ablesen, wie David unter der Sünde leidet. Sie treibt ihn um, bereitet ihm schlaflose Nächte und geradezu körperliche Qualen. David sehnt sich nach Vergebung. Er fleht eindringlich um Gnade. Und parallel dazu findet ein gedanklicher Prozess statt. Er erkennt, wie wichtig ihm die ungestörte Beziehung zu Gott ist. Er möchte reingewaschen werden. Er möchte mit Gott ins Reine kommen. Er begreift, wie sehr er Gott gegenüber schuldig geworden ist. Der erste Absatz befasst sich ausschließlich mit der Schuld gegenüber Gott. Er hat Gott mit seiner Tat verletzt. Diese Schuld gegenüber Gott finde ich gar nicht so leicht zu beschreiben. David spricht in diesem Zusammenhang auch von der Erbsünde. Er betrachtet sein Leben und stellt fest, dass er von Geburt an, ja schon im Mutterleib, immer wieder gesündigt hat. Wenn es um die Erbsünde geht, scheiden sich die Geister. Und auch ich merke so einen inneren Widerstand, dass wir Menschen grundsätzlich schlecht sind. Ich streite nicht ab, dass alle Menschen zu wirklich bösen Taten fähig sind. Aber sind wir grundsätzlich böse? Was ist das, das da in uns steckt und das all diese Schwierigkeiten hervorruft? Das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das ist ein Dilemma. Paulus sagt, dass er das Gute will und das Böse tut. Erinnern wir uns an das, was die Schlange zu Eva sagt. Wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Sein wie Gott. Ich will gar nicht sein wie Gott. Ich will diese ganze Verantwortung nicht. Ich will nicht über das Wetter entscheiden. Ich will auch nicht entscheiden, wann Menschen sterben. Aber so hier und da Einfluss nehmen, das möchte ich schon. Und ja, über mein Leben selber bestimmen, das möchte ich auch. Und das kann ja eigentlich auch nicht so schlimm sein. Und da ist er, der kritische Moment. Weil nämlich in diesem Ich will selber entscheiden auch ein Misstrauen steckt. Auch das sagt die Schlange zu Eva. Sie sät Misstrauen gegenüber Gott. Meint er es wirklich gut? Ist er wirklich gut? Kann das sein, dass unser Leben so aussieht, wie es aussieht, und er ist wirklich gut? Diese Fragen stellen alles in Frage. Es geht ja gar nicht darum, dass wir Marionetten sein sollen. Es geht darum, dass wir wirklich in Gott vertrauen. Wirklich letztlich. Und im Samuel-Text steht das so, Nathan zitiert Gott, ich habe dich zum König gesalbt über Israel. Ich habe dich errettet aus der Hand Sauls. Und ich habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß. Und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, so will ich doch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Gott zeigt auf, was er David alles gegeben hat und fragt ihm, warum ihm das nicht reicht. Es ist einfach Gnade, wenn wir erkennen, an welcher Stelle wir falsch abzweigen. Wenn wir das Misstrauen in unserem Leben erkennen und die unselige Selbstbestimmung und ihre Folgen in unserem Leben. Denn nur wenn wir erkennen, wie tief die Sünde in uns drin steckt, können wir den nächsten Schluss mit David ziehen. Eine Grunderneuerung ist nötig. Schaffe mir Gott ein neues Herz. An dieser Stelle möchte ich einen lapidaren Vergleich ziehen. Bis vor ungefähr 3 Jahren hatten wir einen Golf. Wir hatten ihn gebraucht gekauft, er war günstig gewesen und er passte perfekt zu unseren Bedürfnissen. Ein Raumwunder, schon ein bisschen abgenutzt, sodass das, was die Kinder damit anstellen, nicht weiter auffällt. Zuverlässig, alles, was wir wollten. Eines Tages machte der Motor Probleme. Zuerst fing es mit einem gesteigerten Ölverbrauch an. Nach einiger Zeit dachten wir, da stimmt was nicht und brachten das Auto in die Werkstatt. Wir holten es, repariert wieder ab, aber der Fehler kam wieder. Es stellte sich heraus, dass es ein Problem mit den Zylinderdichtungen gab. Man bot uns an, den Zylinderkopf einen neuen oder anderen gebrauchten Zylinderkopf einzubauen. Und nach einer Abwägung von Kosten und Nutzen haben wir uns dafür entschieden. Leider behob es das Problem auch nicht. Wir blieben auf einer ziemlich langen Fahrt liegen und waren sehr froh, nach einer Notreparatur noch am Ziel angekommen zu sein. Mit 3 Kindern war dann auch klar, das geht so nicht weiter. Jetzt haben wir einen auch sehr schönen Touran. Ich will jetzt hier keine Werbung für irgendwelche Marken machen, aber wir sind sehr happy mit dem Auto und ja. Aber ich weiß, dass es diesen Moment gab, in dem ich es nicht wahrhaben wollte, dass mein geliebter Golf nicht mehr für uns als Familie tauglich war. Und das nicht, weil das ganze Auto Schrott war, sondern der Motor. Ein kleines Teil im Motor war so kaputt, dass wir das Auto nicht mehr benutzen konnten. Der Antrieb war kaputt. Und so ist es auch mit uns. Es geht um das Verstehen und das Annehmen dessen, dass der Antrieb instand gesetzt werden muss, ausgetauscht werden muss. Wir brauchen einen komplett neuen Antrieb. Ich bewundere David für seine glasklare Analyse der Situation. Und ich bin ihm dankbar, dass er das so formuliert und aufgeschrieben hat. Wir lesen die Verse 12 und 13 nochmal in der Luther-Übersetzung. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Eine Kompletterneuerung, ein neues Herz, ein neuer Geist. Das Wunder der Wiedergeburt, das kann nur Gott. Der Motor wird ausgetauscht, der Antrieb. Was treibt uns an, das Vertrauen zu Gott oder das Misstrauen, dass er doch nicht wirklich gut ist? Und wenn das geklärt ist, können wir wieder in Bewegung kommen. Dann ist Gott mit seinem Geist bei uns. Dann strahlen wir Glaube, Hoffnung und Liebe aus. Das steht dann in den Versen 14 und 15. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. An der Stelle möchte ich noch kurz auf die englische Übersetzung eingehen, die nochmal einen anderen Aspekt herausstellt. Da steht nämlich im Vers 14, Restore unto me the joy of your salvation. Stelle die Freude deiner Erlösung in mir wieder her. Nach dem Prozess der Buße, dem Erkennen der eigenen Schuld und dem Wunsch nach Vergebung, steht die Freude an der Vergebung, der Errettung im Mittelpunkt. Die wiederhergestellte Beziehung macht glücklich. Und hieraus entspringt Leben. Wie automatisch spricht David davon, dass er anderen von Gott erzählen wird, sodass die sich zu Gott umkehren. Aus dieser Freude heraus, aus diesem aktuellen Wissen um die Vergebung. Nur in dieser frischen Erfahrung sind wir überzeugende Missionare. Und daher ist es auch so, dass die Buße vor der Erweckung steht. Im letzten Absatz bittet David um Vergebung für die eigentliche Missetat. Aber sein erstes Anliegen ist die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Das mindert natürlich nicht die Bedeutung der Vergebung für das, was er einem Menschen angetan hat. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass David kein Problem hat, die Konsequenzen seiner Taten zu tragen. Die sind ja auch durchaus gravierend. Der Tod des Kindes betrifft ihn sehr. Doch am Ende lebt er in der wiederhergestellten Beziehung zu Gott froh weiter. Interessant ist vielleicht noch, dass das nächste Kind, das Bathseba zur Welt bringt, Salomo heißt und der neue König von Israel wird. Noch einmal zurück zur Frage von heute. Was macht den König David zu einem Mann nach Gottes Herzen? David nahm die Kritik Nathans an. Er erkannte seinen Fehler und er ist bereit zur Reue und zur Umkehr. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Dieses Herz macht David zu einem Mann nach Gottes Herzen. Nicht das perfekte Verhalten, sondern die vertrauensvolle Beziehung zu Gott und die Offenheit zur Korrektur. Er erkennt Gott als seinen Herrn an. Natürlich sollen wir wachsam bleiben, um nicht in Versuchung zu geraten. Aber viel wichtiger ist es, dass wir unsere Fehler erkennen und bekennen und immer wieder die neue Erfahrung von Gottes Vergebung machen. Wir brauchen immer wieder die Erneuerung und die Erfahrung der Freude und Leichtigkeit, die darauf folgt. Lasst uns diesen Moment heute Morgen zu unserer persönlichen Umkehr nutzen. Wir haben jetzt im Anschluss etwas Zeit, selbst nachzudenken, ob wir eine Umkehr brauchen. Ich habe euch ein altes Lied mitgebracht. Ich glaube, es gab ein bisschen Schwierigkeiten mit der Technik. Das wird gleich eingespielt und das greift die Kernaussagen des Psalms wie auf. Ich wünsche euch eine gute Umkehr von was auch immer euch versucht hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Raum sich gleich mit der Freude der Umkehr füllt. Dass das ist, was wir mitnehmen. Dass wir rausgehen und voller Freude sind. Ich bete noch kurz mit uns. Vater, danke für diese ehrliche und schonungslose Geschichte. Danke, dass auch wir ganz ehrlich vor dich treten können mit allem, was wir getan oder gedacht haben. Ich bitte dich um die Gnade der Erkenntnis, wo wir auf Abwege geraten sind. Danke, dass du uns ein neues Herz geben kannst und willst. Und ich bitte dich um neue Herzen. Und ich bitte dich um die Freude deiner Erlösung. Lass diese Freude unsere Gemeinde erfüllen und hinausstrahlen. In das Stadtviertel, in die Stadt, in die ganze Welt. Amen.